Ich finde es schön, dass wir heute trotzdem gemeinsam auf Gottes Wort hören. Und ich möchte mit uns über eine Wahrheit nachdenken, die uns in erster Linie entlastet, aber zugleich auch noch einmal herausfordert. Gott möchte uns gebrauchen und in das hineinnehmen, was er in dieser Welt tut. Doch das Ergebnis liegt leider oder auch Gott sei Dank nicht in unserer Hand. Und ich lese jetzt aus 1. Korinther 3, die Verse 6 bis 9. Und dort schreibt Paulus: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Und deswegen heißt auch meine Predigt heute: Wir pflanzen, Gott schenkt aber Wachstum. Und Paulus spricht hier über seinen Dienst und den Dienst von Apollos. Paulus hatte das Evangelium verkündigt. Apollos die Menschen weiter dann im Glauben unterrichtet. Und wir sehen sofort, der eine pflanzte und der andere begoss. Doch faszinierend ist, keiner von diesen beiden konnte geistliches Leben schenken, ein Herz erneuern oder einen Glauben herstellen. Das konnte nur Gott alleine. Gott alleine wirkt und Gott alleine schenkt auch das Wachstum. Und das ist im ersten Moment eine totale Entlastung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Denn wir müssen keine Menschen bekehren. Wir müssen niemanden überreden. Wir müssen kein Ergebnis erzwingen. Das ist entlastend. Wir dürfen von Jesus erzählen. Ja, wir dürfen dienen und wir dürfen auch beten. Doch nur Gott kann einem Menschen die Augen schenken und neues Leben schenken. Augen öffnen und neues Leben schenken. Das, die Hitze macht mich jetzt ein bisschen. Gleichzeitig müssen wir bekennen, diese Wahrheit ist auch eine Herausforderung für uns. Paulus sagt nicht, der Herr macht das schon alles. Deshalb haben wir nichts zu tun, wir müssen auch nichts mehr tun. Gott macht es. Viele in meinem Dienst, habe ich kennengelernt, ja, sagen, wir können da nichts machen. Wir brauchen auch nichts machen. Jesus schenkt Wachstum. Ja, das tut er. Aber Jesus nimmt auch Menschen in seinen Dienst. Er lässt uns pflanzen und er lässt uns auch begießen. Er beteiligt uns aus Gnade an seinem Werk. Nicht, weil Gott ohne uns irgendwie hilflos wäre oder er uns unbedingt braucht. Nein, weil Jesus uns liebt und uns gebrauchen möchte. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Viele denken, ich weiß nicht, wie es euch geht, viele denken zuallererst, wenn es beim Werk Gottes ja, anfängt, zuallererst an Pastoren, an Missionare, an Evangelisten. Wisst ihr, aber Gottes Auftrag gehört nicht nur denen, die hier auf der Kanzel stehen oder in irgendeiner anderen Kirche auf der Kanzel stehen, vor vielen Menschen sprechen oder sogar in ein anderes Land gehen. Ja, das ist nicht so. Denn jeder Christ, jeder Mensch kann mitwirken. Zum Beispiel beten. Oder das Wichtigste, Jesus bezeugen und etwas aufbauen. Drei einfache Worte habe ich für uns heute mitgebracht und ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Eigentlich könnte ich da hier einige Stunden darüber reden, aber wir wollen noch dann Gemeinschaft haben und nicht dann Abendessen. Beten, bezeugen und bauen. Das soll uns jetzt durch diese Predigt begleiten. Und in Matthäus 9 lesen wir, wie Jesus eine große Menschenmenge sah. Die Menschen waren erschöpft, sie waren hilflos, wie Schafe ohne Hirten. Darüber haben wir die letzten Wochen gesprochen. Das Beeindruckendste ist, Jesus sah keine anonyme Masse. Er sah ihre Sorgen, er sah ihre Schuld. Er sah ihre Verletzung, ihre Sehnsucht, die sie in sich getragen haben, diese Sehnsucht nach Halt. Und es heißt, dass er tiefes Mitleid mit ihnen hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Was macht Jesus? Jesus beginnt mit einem Gebet. Bevor die Jünger etwas tun, sollen sie beten. Bevor sie mit Menschen über Gott sprechen, sollen sie mit Gott über Menschen sprechen. Gebet ist nicht nur die Vorbereitung auf das Werk Gottes. Gebet gehört schon zum Werk Gottes. Denn wenn wir für einen Menschen beten, bringen wir ihn vor Gott. Wir bitten ihn, diesen Menschen zu begegnen, Türen zu öffnen und sein Herz zu berühren. Und wir bitten ihn um Weisheit, damit wir erkennen, wann wir reden, wann wir zuhören oder einfach nur da sein sollen. Ich kenne eine Schwester, die sagt mir, jeden Morgen bittet sie den Herrn, dass er ja, eine Hand über ihre Lippen hält, damit sie ja, gottgerecht antworten kann. Und vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben, der Jesus noch nicht kennt. Ich habe einige davon. Viele aus der eigenen Familie. Ja. Vielleicht auch ein Freund, ein Arbeitskollege bei dir, ein Nachbar. Oder vielleicht betest du ja schon inständig und ewig dafür, für den einen bestimmten Menschen und siehst absolut keine Veränderung. Dann möchte ich dich ermutigen. Gib nicht auf. Wir sehen nicht immer sofort, was Gebet bewirkt. Gott arbeitet oft lange im Verborgenen und auf Wegen, die wir absolut nicht verstehen. Manchmal verändert er dabei zuerst uns selbst. Das sehen wir auch bei den Jüngern. Jesus fordert sie auf, für Arbeiter zu beten. Direkt danach sendet er sie selbst aus. Sie werden also zu einem Teil der Antwort auf ihr eigenes Gebet. Und manchmal beten wir, Herr, kümmere dich einfach um diesen Menschen. Und Gott antwortet, ja, das mache ich, aber ich will dich dabei gebrauchen. Paulus wusste ebenfalls, wie wichtig dieses Gebet ist. In Kolosser 4 bittet er die Gemeinde darum, für offene Türen zu beten. Er bittet auch darum, die Botschaft von Christus klar und verständlich verkündigen zu können. Und das finde ich bemerkenswert. Wir alle wissen, dass Paulus ein erfahrener Apostel war, ein erfahrener Lehrer. Er kannte seine Schrift und hatte schon vor Hunderten von Menschen gesprochen. Trotzdem wusste er innerlich, nur Gott kann die Türen des Herzens öffnen. Und auch ein erfahrener Verkündiger bleibt auf seine Hilfe angewiesen. Und das gilt auch für uns. Wir wollen Menschen nicht unter Druck setzen. Wir wollen sie nicht manipulieren. Wir wollen nicht versuchen, durch eigene Kraft etwas zu erzwingen. Denn das geht immer schief. Wir dürfen Gott bitten, Gelegenheiten zu schenken und uns zu zeigen, wann der richtige Moment ist, mit diesen Menschen zu sprechen. Und nachdem wir mit Gott über Menschen gesprochen haben, müssen wir auch bereit sein, mit den Menschen über Gott zu sprechen. Paulus schreibt in Kolosser 4, 5 und 6, dass wir weise mit denen umgehen sollen, die Jesus noch nicht kennen. Unsere Worte sollen voll Gnade geprägt sein, aber zugleich auch klar. Wir begegnen Menschen immer mit einer Achtung. Nicht von oben herab, sondern wirklich straight, Auge zu Auge. Aber wir sprechen die Wahrheit, ohne sie irgendwie zu verschleiern oder zu verschönern. Unser Ziel ist nicht, ja, eine Diskussion zu gewinnen. Das muss uns immer im Klaren sein. Es geht nicht darum, dass wir theologisch jetzt richtig sind, wenn wir jetzt den Gegenüber unterbuttern. Wichtig ist, dass ein Mensch Jesus erkennen kann durch unsere Worte. Und dabei gebraucht er wirklich sehr unterschiedliche Menschen. Petrus sprach am Pfingsten sehr klar. Er sagte den Menschen offen, dass sie umkehren sollen und den Herrn Jesus als ihren Herrn erkennen mussten. Und es gibt auch Situationen in unserem Leben, in denen klare Worte notwendig sind. Das will aber die Welt heutzutage nicht mehr hören. Viele versuchen das mit einer gewissen Liebe rüberzubringen, die zwar richtig ist, aber oftmals fehl am Platz. Und klare Worte, manchmal müssen wir sie nehmen. Klare Worte dürfen aber gleichzeitig nicht ein Vorwand für Härte und Lieblosigkeit sein. Auch die Wahrheit muss aus einem Herzen kommen, das den anderen liebt. Und Paulus ging häufig anders vor. Er erklärte den Menschen die Schrift. Er ließ sich nicht unbedingt auf Diskussionen ein. Er ging auf ihre Fragen ein und zeigte ihnen verständlich, warum Jesus Christus der verheißene Christus ist. Und manche Menschen brauchen Zeit zum Nachdenken. Wirklich Zeit. Sie haben ehrliche Fragen. Sie wollen verstehen, warum wir glauben, dass Jesus auferstanden ist und weshalb wir der Bibel überhaupt vertrauen können. Und solche Fragen müssen und dürfen wir ernst nehmen. Aber dabei müssen wir nicht so tun, als hätten wir auf jede Frage eine Antwort. Wir dürfen auch sagen, das weiß ich gerade momentan nicht, aber ich beschäftige mich damit. Denn Ehrlichkeit ist oftmals glaubwürdiger als eine schnelle Antwort, die wir selbst irgendwie nicht verstanden haben. Ein weiterer Weg ist das persönliche Zeugnis. In Johannes 9 wird ein Mann geheilt, der von Geburt an blind gewesen war. Die religiösen Leiter wollten von ihm eine Erklärung, mit dem sie dann Jesus auch verurteilen konnten. Und sie fragten ihn immer wieder und setzten ihn damit auch unter Druck. Aber der Mann ließ sich nicht in eine Diskussion ein und ließ sich auch über Dinge hineinziehen, die er nicht wusste. Er sagte im Grunde nur, eines weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich wieder sehen. Er konnte nicht jede Frage beantworten, aber er wusste, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und ich glaube auch, dass du eine Geschichte hast. Vielleicht nicht so spektakulär. Vielleicht kannst du auch nicht von einem wunderbaren Wunder erzählen. Aber vielleicht hat dir Jesus Frieden geschenkt. Ich glaube, in diesem Raum sind gerade zwei Personen anwesend, die mal mein Zeugnis mitbekommen haben. Vielleicht hat er dir deine Schuld vergeben. So war es bei mir. Vielleicht hat er dich auch in einer ganz schweren Zeit getragen. Vielleicht hast du durch Jesus Christus Hoffnung gefunden. Wisst ihr, erzählt nicht nur, was ihr gelernt habt über Gott. Erzähl auch, was du mit ihm erlebt hast. Dabei sollten wir auch immer ehrlich bleiben. Wir müssen unser Leben nicht schöner darstellen, als es ist oder als es war. Christsein bedeutet nicht, dass alle Probleme verschwinden. Wir können sagen, ich habe noch Fragen. Ich kenne noch schwere Tage. Aber ich weiß, dass Jesus Christus mich nicht verlassen wird. Ein ehrliches Zeugnis spricht oft stärker als eine perfekte Geschichte. Jesus schickte den Mann, den er von dämonischer Gebundenheit befreit hatte, zurück zu seiner Familie. Er sollte den Menschen, die ihn kannten, erzählen, was der Herr an ihm alles getan hatte. Und sie kannten seine Vergangenheit. Der Familie konnte er nichts vorspielen. Und nun sollten sie sehen, was Jesus aus ihm gemacht hatte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal wünschte ich mir auch, dass ich an einen Ort gehe und etwas ganz Großes für Jesus machen würde oder für Jesus machen kann. Aber mir ist aufgefallen, Jesus beginnt immer im Umfeld, zuallererst. In unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, dort, wo Menschen unser Leben komplett beobachten. Gerade Menschen, die uns lange kennen, merken, ob der Glaube nur aus Worten besteht oder ob Jesus uns wirklich verändert hat. Sie sehen, wie wir vielleicht mit Konflikten umgehen, ob wir vergeben können. Und sie hören auch, wie wir über andere sprechen. Sie merken, ob wir dann auch ehrlich bleiben, wenn es uns etwas kostet. Das bedeutet nicht, dass wir vollkommen sein müssen. Aber wir dürfen echt sein, wir dürfen Fehler zugeben, wir dürfen uns entschuldigen. Und manchmal ist es dieses Ehrliche, es tut mir leid, ein stärkeres Zeugnis als eine 30-minütige Predigt. Die Frau am Brunnen ließ nach ihrer Begegnung mit Jesus ihren Wasserkrug stehen und lief zurück in ihr Dorf. Dort sagte sie, kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Diese Frau hatte noch nicht alle Antworten. Sie war selbst noch dabei, Jesus zu entdecken. Aber sie lud andere ein, ebenfalls zu kommen und ihn kennenzulernen. Jetzt eine Frage an uns. Wie oft machen wir das? Meistens nur in einer sicheren Umgebung. Wenn wir wissen, dass der eine sagt, naja, ist okay, vielleicht. Wann haben wir das jemals bei einem Einkaufsbummel gemacht? Weihnachten, Ostern, wenn uns die Verkäuferin oder Verkäufer frohe Ostern, schöne Weihnachten wünschen. Wann haben sie denn das eingeladen oder diese Menschen gefragt, ja, was ist denn Weihnachten, was ist denn Ostern für dich? Es kann ein Weg sein. Man kann jemanden zum Gottesdienst einladen und sagen, komm einfach mal mit. Hör dir es doch mal selbst an. Du musst nicht jede Frage vorher beantworten können. Und dabei, das müssen wir immer merken, dabei laden wir Menschen nicht zu einer Veranstaltung ein. Wir laden sie ein, Jesus kennenzulernen. Der Gottesdienst, die Musik, die Predigt, das ist nicht das Ziel. Jesus ist das Ziel und sollte auch das Ziel bleiben. Ein weiterer Weg ist das praktische Dienen. In Apostelgeschichte 9 begegnet uns Tabitha. Als sie stirbt, kommen die Witwen zu Petrus. Und sie steht weinend bei ihm und zeigen ihm die Kleider, die Tabitha für sie genäht hatte. Diese Kleidungsstücke waren mehr als nur ein Stoff. An ihnen hing die Erinnerung an eine Frau, die ihre Not gesehen hatte. Tabitha hatte keine große Bühne gehabt, aber sie hatte Zeit, sie hatte Kraft und sie hatte Liebe. Und das alles hat sie auch investiert. Ihr Glaube hatte sichtbare Spuren im Leben anderer Menschen hinterlassen. Was bei Tabitha sichtbar wurde, begegnet uns auch in einer Missionsgeschichte aus Indien. Ich habe jetzt mal extra eine rausgesucht. Sie zeigt, dass Menschen manchmal erst dann bereit werden, unsere Worte zu hören, wenn sie vorher erlebt haben, dass die Liebe, von der wir sprechen, auch wirklich prägt. Ein Missionar in Indien erkrankte an Tuberkulose und kam in ein indisches Krankenhaus. Und wir wissen, dass die indischen Krankenhäuser nicht den Standard der Europäer, ja, schafft einfach nicht daran zu kommen. Und er spürte auch vom ersten Tag eine gewisse Ablehnung der anderen Patienten und des Personals. Sie hielten ihn für einen reichen, weißen Mann, der ihnen eines ihrer Betten weggenommen hat. Dabei war er selbst arm und auch sehr schwer krank. Er hatte in der Tasche einige von den Evangelien dabei, Johannesevangelien und auch viele Traktate und christliche Schriften in der indischen Sprache. Aber er konnte kein Englisch. Und immer wieder versuchte er sie einfach weiterzugeben. Die Traktate, die Bücher, die Evangelien. Aber niemand hat irgendetwas von ihm angenommen. Niemand wollte mit ihm sprechen. Und seine Worte erreichten auch die Menschen nicht. Im Bett gegenüber lag ein alter Mann, der im letzten Stadium einer Krankheit lag. In einer Nacht versuchte er immer wieder, sich aufzurichten. Aber jedes Mal, wenn er es versucht hatte, brach er kraftlos zusammen und ist wieder zurück ins Bett gefallen. Schließlich begann er auch dann leise zu weinen. Und am nächsten Tag verstand der Missionar erst, warum das alles so geschehen ist. Der Mann war zu schwach gewesen, um zur Toilette zu gehen. Er hatte sich eingenässt. Die anderen beschwerten sich darüber und über den Geruch. Ein Pfleger beschimpfte ihn sogar und schlug ihm ins Gesicht. Und der alte Mann rollte beschämt zusammen und weinte bitterlich. Aber in der nächsten Nacht begann alles wieder von vorne. Der Mann versuchte aufzustehen, fiel wieder zurück und fing an zu weinen. Der Missionar war selbst schwach und krank. Aber diesmal konnte er ihn einfach nicht liegen lassen. Er stand auf, ging zu dem alten Mann und deutete ihm an, dass er helfen wollte. Zuallererst hatte der Mann Angst. Ja, er hatte Angst, wieder geschlagen zu werden. Aber dann verstand er. Der Missionar hob den ausgemergelten Mann aus dem Bett, trug ihn zur Toilette und hielt ihn dort fest, bis er fertig war. Danach trug er ihn wieder zurück und legte ihn vorsichtig ins Bett. Sie konnten kein Wort miteinander sprechen. Doch bevor der Missionar ging, küsste der alte Mann ihn auf die Wange. Am nächsten Morgen wurde der Missionar von einem Mitarbeiter des Krankenhauses geweckt. Der Mann brachte ihm eine Tasse heißen Tee. So etwas war vorher noch nie geschehen. Dann bat er um eines der Evangelien, die er dabei hatte, die zuvor niemand haben wollte. Anschließend kamen Patienten zu ihm, Pfleger, weitere Angestellte. Und innerhalb weniger Stunden hat er all seine Evangelien weitergegeben. Was hatte sich verändert? Der Missionar hatte ihre Sprache immer noch nicht kennengelernt. Er konnte sich mit ihnen nicht auseinandersetzen. Er hat auf dem Krankenbett auch keine eindrucksvolle Predigt gehalten. Aber die Menschen haben gesehen, dass sein Glaube nicht nur aus Worten besteht. Die erste Predigt, die sie wirklich verstanden haben, war ein kranker Mann, der noch einen schwächeren Mann durch das ganze Krankenhaus getragen hat, zur Toilette. Tabitha nähte Kleider für Witwen. Der Missionar trug einen gedemütigten Mann zur Toilette. Beides waren keine großen Taten vor einer großen Menschenmenge. Aber in beiden Fällen bekam die Liebe Gottes Hand und Fuß. Gott gebrauchte diesen Dienst, um Menschen zu berühren und eine verschlossene Tür zu öffnen. Die Tür des Herzens. Gute Taten, das müssen wir auch klarstellen, gute Taten ersetzen das Evangelium nicht. Menschen müssen erfahren, wer Jesus ist. Und was er uns gegeben hat und was er für uns getan hat. Jesus, der Sohn Gottes, kam in unsere Welt. Er trug unsere Schuld am Kreuz. Er starb für uns und ist auferstanden. Wer ihm vertraut, empfängt Vergebung und ein neues Leben. Und genau das ist die Botschaft, die wir niemals verschweigen dürfen. Never ever. Oftmals reden wir davon oder deuten es an, aber wir reden es in der heutigen Zeit viel zu wenig und unklar. Aber unser Leben soll zeigen, dass diese Botschaft auch wahr ist. Wir können kein Herz öffnen, das kann nur Gott. Aber er kann uns als Diener gebrauchen, um Misstrauen abzubauen, einem Menschen seine Würde zurückzugeben und einen Weg für das Evangelium zu bereiten. Vielleicht sagst du, Alex, ich kann nicht predigen. Ich kenne mich auch nicht gut in der Bibel aus. Ich bin auch nicht besonders mutig, um Menschen irgendwo auf der Straße anzusprechen. Aber jetzt meine Frage an dich. Kannst du zuhören? Kannst du jemanden besuchen? Kannst du einem Menschen beim Einkaufen helfen? Kannst du eine Mahlzeit kochen? Ein Kind ermutigen, kannst du einem einsamen Menschen ein Ohr schenken. Kannst du praktisch da sein, wenn jemand Hilfe braucht? Wenn du das kannst, dann kann auch Gott dich gebrauchen. Wir müssen dabei nicht alle gleich sein. Der eine spricht leichter, der andere hört aber besser zu. Der eine lädt gerne ein, der andere hilft lieber praktisch. Der eine kann Zusammenhänge gut erklären, der andere erzählt einfach und gibt seine ehrliche Geschichte preis. Aber wir dürfen uns nicht hinter unserer Persönlichkeit verstecken. Wer gerne dient, darf trotzdem von Jesus sprechen. Wer gerne spricht, darf trotzdem dienen. Wir brauchen Worte und wir brauchen auch Taten. Wir brauchen Mut, aber wir brauchen auch Einfühlungsvermögen. Wir brauchen Wahrheit und Gnade. Aber vor allem brauchen wir den Heiligen Geist, der uns zeigt, was ein bestimmter Mensch zu einem bestimmten Moment gerade braucht. Wir dürfen beten, wir dürfen bezeugen und wir dürfen bauen. Im 2. Korinther Kapitel 9 spricht Paulus über eine Sammlung für bedürftige Christen. Er schreibt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. In diesem Vers verspricht uns Paulus nicht, dass jeder, der viel Geld gibt, automatisch reich wird. Gott lässt sich nicht durch unsere Gaben zu einer Gegenleistung verpflichten. Das müssen wir verstehen. Wir geben nicht, um etwas aus Gottes Hand zu nehmen. Wir geben, weil Gott uns zuerst beschenkt hat. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe ja das Körbchen hinten. Jeder darf gerne reinwerfen oder auch nicht. Wie faszinierend ich das fand, dass unsere drei kleinen Kinder zuallererst an diesem Sammelkorb waren und ihr Taschengeld da reingeworfen haben. Das ist eine wundervolle Einstellung. Aber Gott hat uns in Jesus alles gegeben, was wir brauchen. Er hat uns vergeben, er hat uns angenommen, er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und genau deshalb dürfen wir auch großzügig mit unseren Gaben werden. Und bauen, das haben wir gestern in der Predigt gehört, über das Buch Haggai. Bauen bedeutet, in das zu investieren, was Gott wichtig ist. Mit unserer Zeit, mit unseren Gaben, unserer Kraft, aber auch mit unserem Geld. Wir bauen, indem wir Menschen begleiten und Verantwortung übernehmen. Und manchmal geschieht dieses Bauen einfach unscheinbar. Jemand bereitet einen Raum vor. Er kommt früher, lässt sich Zeit, rückt die Stühle, kehrt vielleicht. Jemand betet für die Gemeinde, treu und inständig. Jemand kümmert sich um die Kinder. Jemand begrüßt einen neuen Besucher im Gottesdienst oder besucht einen kranken Menschen. Jemand hört den jungen Leuten zu. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die haben so viel zu sagen. Aber es gibt nur noch so wenige, die zuhören. Jemand gibt etwas, ohne dass andere etwas davon erfahren. All das kann ein Samen sein, den Gott gebraucht. Und wisst ihr, vieles von dem, was wir tun, was wir für Gottes Reich tun, trägt seine Frucht erst viel später. Das fällt uns schwer, weil wir gerne sofort sehen würden, was passiert, was unser Einsatz bewirkt hat. Doch Gottes Reich wächst oft wie ein Samen. Eine Zeit lang bleibt alles verborgen, du siehst gar nichts. Und trotzdem geschieht bereits etwas. Vielleicht betest du seit Jahren für einen Menschen und siehst immer noch keine Veränderung in ihm. Bleib treu. Vielleicht ist jemand deiner Einladung nicht gefolgt. Gib nicht auf, lade weiter ein. Vielleicht hast du gedient und niemand hat sich bedankt, du wurdest übergangen. Gott hat es gesehen. Und vielleicht fragst du dich, ob deine Gabe überhaupt einen Unterschied gemacht hat. Versteh mich richtig. Gott kann auch kleine Gaben für sein Werk und sein Reich gebrauchen. Unsere Aufgabe ist nicht, das Wachstum irgendwie zu erzwingen. Unsere Aufgabe ist es, treu zu sein. Wir legen das Ergebnis in Gottes Hände. Und vielleicht, so geht es mir gerade, gibt dir Gott einen Menschen und eine Erinnerung, einen Namen, ein Gesicht, jemanden, für den du lange nicht mehr gebetet hast. Dann beginne heute aufs Neue. Bitte Gott um eine offene Tür und Weisheit. Und vielleicht sollst du schreiben, anrufen, einladen, zu ihm gehen, deine Geschichte erzählen, zuhören oder vielleicht einfach nur praktisch aushelfen. Und du musst bereit sein, ein Teil der Antwort zu werden, wenn du das vor Gott bringst. Wir müssen nicht alles können, aber wir dürfen das tun, was Gott uns heute vor die Füße legt. Wir dürfen beten, wir dürfen Jesus bezeugen und wir dürfen bauen. Wir pflanzen, wir begießen, aber Gott allein schenkt das Wachstum. Amen.